Walk.
Also ich versuche immer, das haben wir nicht immer, das haben wir schon mal nicht hingekriegt, aber ich versuche immer am Anfang eine witzige Frage zu stellen.
Auf die ich unvorbereitet bin,
ja,
damit es lustig ist.
Damit es lustig ist. Ich nehme schon auf übrigens, dass es Teil des Podcasts ist. Was war das schrecklichste Geschenk, was du jemals bekommen hast? Wo du wirklich sagtest, wie kann man mir sowas schenken?
Also ich glaube, dass du da einen gewissen Hintergedanken bei hast, weil das Geschenk von dir kam.
Achso, nein.
Leider nicht sagen.
Das erzählen wir nicht. Was normal ist.
Boah, das ist echt eine schwierige Frage. Ich glaube, Sachen halt, die ich schon mal bekommen habe oder die einfach überhaupt nicht das sind, was ich mir gewünscht habe. Also so ein gutes Beispiel sind zum Beispiel Socken damals. Die haben zum Beispiel nicht so viel Fun gemacht. Mittlerweile freut man sich schon mal über Socken. Das kann schon mal passieren, aber damals als Kind war das so das unspektakulärste Geschenk überhaupt.
Also ich habe regelmäßig zum Nikolaus irgendwie von meiner Oma dann so Unterwäsche bekommen. Das war auch so. Also du willst als 13-Jähriger zum Nikolaus nicht unbedingt Unterwäsche bekommen.
Das stimmt.
Du willst, ja, vernünftige Dinge als 13-Jähriger. Was, so, keine Ahnung, Yu-Gi-Oh-Karten oder so.
Jetzt habe ich mir gedacht, dass das von dir kommt.
Okay, wir sind ja schon mittendrin. Genau, ihr kennt mich schon, hoffentlich. Ich bin der Kilian, ich bin der Teil des Kein-Bock-Teams. Ich bin heute mit nur einer Person dabei, den Podcast aufzunehmen. Der Moses ist heute leider kurzfristig verhindert, aber ich habe einen wunderbaren Gast hier.
Ja, hallo, ich bin Jasmin, ich bin 20 Jahre alt und ich studiere zurzeit Mathematik und Philosophie an der RUB.
Wir studieren dasselbe.
Ja.
Das
ist kein Zufall.
Das ist kein Zufall. Ich glaube, du hast Mathe stand bei dir fest und Philo habe ich dich zu überredet, ne?
Ja, eben. Also Kilian hat mich so zu zwei Seminaren in meiner Abi-Zeit mitgebracht, zu Logik-Seminaren, die fand ich sehr interessant. Ja, und deswegen bin ich dann da gelandet.
Ich glaube, alle Menschen, die nicht wissen, was Logik-Seminare machen, sind so, was macht man denn Logik-Seminar?
Logisch denken.
Logisch denken, das ist alles, was man im Studium in Philo braucht. Okay, ja, Jasmin, du, das ist, glaube ich, gar nicht so bekannt. Woher auch? Du warst teilweise kurz Teil dieses Projekts hier. Also du hast hier in der Vorbereitungsphase mitgearbeitet.
Genau, also ich habe halt Kilian gefragt. Er hat von so einem Projekt erzählt, vom Jugendring aus, dass so verschiedene Arbeitskreise sozusagen gegründet wurden. Und da hat er auch von seinem Arbeitskreis erzählt, in dem er tätig war. Und da dachte ich mir, ja, ich habe eigentlich Bock auf sowas, da wollte ich mitmachen. Ich war auch bei den ersten Treffen halt so dabei, wo ein bisschen Ideen entwickelt wurden. Aber leider aus Zeitgründen halt, weil ein Mathestudium schon echt hart sein kann, hat es bei mir dann nicht mehr so geklappt, dass ich halt was sozusagen 20 Stunden die Woche an dem Projekt hängen kann. Deswegen bin ich jetzt heute einmal als Gast dabei.
So, glauben die Leute, dass ich 20 Stunden hier daran arbeite?
Ist doch gut.
Also, ja, 20 Stunden, ach, 30 Stunden. aber du machst ja, also das muss man auch dazu sagen, du hast ja nicht nur in diesem Projekt mitgearbeitet, du machst ja auch noch sehr viele andere Sachen ehrenamtlich.
Genau, also ich bin zum Beispiel in der KJG, in der katholischen Jugendgemeinde in Wattenscheid, genauso wie Kilian auch. Da bin ich jetzt seit 3 Jahren drin, da bin ich sogar Fahrleitung, also sozusagen im Vorstand seit 2 Jahren, glaube ich. Und da macht man so verschiedene Aktionen mit Kindern und Jugendlichen, die sich meistens sowas auf Basteln, Kochen, Backen, kreative Spiele spielen. Oder auch Klettern, Lasertag oder Schwimmen oder so beziehen oder zum Beispiel auch das große Zeltlager, was eigentlich außerhalb von Corona immer stattfindet, was wirklich sehr viel Spaß macht mit den Kindern.
Das muss man dazu sagen, ich glaube ich kenne sehr viele Freunde, wenn ich denen erzähle, ja, ich bin in der KJG, katholische Gemeinde, sind die erstmal so katholisch und also die katholische Kirche hat einen schlechten Stand aktuell, da machen wir das braucht man keinem erzählen, Missbrauchsskandale, fragwürdige Bischöfe. Aber die KJG ist genau das Gegenteil davon.
Das stimmt. Also teilweise setzt sich die KJG auch aktiv gegen manche Ansichten der Kirche ein. Also zum Beispiel jetzt, wo halt von ganz oben verboten wurde, Mitglieder der LGBTQ-Gemeinde Homosexuelle halt zu segnen, haben wir halt am Jugendheim LGBTQ-Fahnen aufgehangen und das haben ja auch natürlich viele andere Kirchengemeinden gemacht. Außerdem wird bei uns Parität ganz groß geschrieben, also bei Wahlen wird immer darauf geachtet, dass halt ungefähr gleich viele Mädchen wie Jungs halt Stimmen abgeben oder auch in irgendwelche Gremien gewählt werden, dass es da auch ein Gleichgewicht dazwischen gibt, was natürlich auch entgegen der grundläufigen Meinung der katholischen Kirche geht, weil da ja eher Frauen weniger gestellt sind.
Das stimmt. Aber wie gesagt, also fairerweise, das macht auch nicht nur die KJG so, es gibt auch andere katholische Jugendverbände, ja, die da sehr aktiv sind, unter anderem ja die DPSG, die PSG oder hier in Bochum gibt es auch noch das Lichtblick, die ja dann, weil falls ich das nicht sagt, das sind Pfadfinder, Pfadfinderinnen und quasi eine Gruppe von, ja, was macht das Lichtblick? Die machen jugendpastorale Sachen, also viel mit Gottesdiensten und so. Und dann gibt es den BDKJ, das ist quasi der Dachverband, da bin ich ja von, das vielleicht noch zur Einordnung. Ich glaube, das hat noch die, also ich glaube, das war, also von außen, katholische Struktur von außen sind gruselig. Richtig gruselig. aber ein Thema, das haben wir gerade schon kurz angesprochen in der KJG, Kindermitbestimmung. Das ist das Coole an der KJG. Ja. Da bin ich zumindest der Meinung für. Jasmin, erklär doch mal, was heißt denn Kindermitbestimmung in der KJG überhaupt?
Ja, genau. Also bei uns ist es so, dass auch bei Wahlen wieder, dass es keine Altersgrenze gibt, ab wann man mitwählen darf. Es gibt keine Altersgrenze, ab wann man zum Beispiel bei einer Mitgliederversammlung mitwirken darf. Es gibt keine Altersgrenze, ab wann man Fahrleitung werden darf oder und ähnliches. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass da irgendwie Kinder nicht von Anfang an ausgeschlossen werden, mitzuwirken, weil die dadurch auch viel lernen können. Die können auch mal in gewisse Posten reinschnuppern und sich das alles angucken und wie gesagt viel mitbestimmen. Und das ist ja zum Beispiel in der Politik nicht so, wenn man sich anguckt, dass zum Beispiel bei Bundestagswahlen erst ab 18 gewählt werden darf.
Ja, da hatten wir auch tatsächlich schon in einer weiteren Podcast-Folge, die du noch nicht hören konntest, weil die noch nicht online ist.
Ja, leider nicht.
Zu dem Zeitpunkt, aber da gab es auch, haben wir auch irgendwie herausgearbeitet, dass es halt zwei Gruppierungen von Menschen gibt, die nicht mehr für sich selber einstehen können. Zum einen sind das sehr alte Menschen, also hilfsbedürftige Menschen. Und die andere Gruppierung sind Kinder, ne, weil das hat ja auch schon mal jemand gesagt, ja, Kinder sind halt, die können halt nicht wählen, also sind deren Interessen nicht so interessant in der Politik, weil bringt ja nichts, wenn man sich um die Kinder kümmert, so ganz blöd gesagt. das ist natürlich in der KJG anders. So, ne? Da kann man irgendwie als Dreijähriger schon sagen, boah, ich will jetzt aber das und das und die Stimme wird dann halt auch ernst genommen und wird dann auch gehört.
Das stimmt. Also es ist ja auch, wir sind halt, was die KJG jetzt betrifft und so, auch ein Kinder- und Jugendverband und das ist natürlich auch sehr naheliegend, dass man da auf jeden Fall darauf hört, was Kinder und Jugendliche zu sagen haben, was deren Bedürfnisse sind. In der Politik sollte das eigentlich auch so sein, in der Demokratie, dass die Stimmen auch gehört werden. Vor allen Dingen, weil jetzt ja auch der demografische Wandel immer weiter voranschreitet und die ältere Generation sozusagen den Anteil der Wahlberechtigten, also den größten Anteil der Wahlberechtigten ausmacht und dass da echt die Gefahr besteht, dass da Politiker, wie du gerade gesagt hast, sagen, ach, so genau müssen wir auf Kinder und Jugendliche ja in unserem Wahlprogramm nicht achten, die dürfen ja eh nicht wählen.
Wobei, das wird natürlich keiner so sagen.
Das stimmt, das wird nicht öffentlich so gesagt.
Aber man merkt dann doch manchmal an der einen oder anderen Stelle, ja, es ist schwer, da irgendwie von Kindern irgendwie, oder auf die Bedürfnisse von Kindern einzugehen. Was natürlich auch oft irgendwie ein Problem ist, dass Kinder natürlich sich auch noch nicht so ausdrücken können. Also jetzt nicht mal so sprachlich, sondern auch so strukturell. Also irgendwie, es gibt halt, es gibt zwar Kinder-Jugendorganisationen, so wie die KJG, aber ja, ich glaube, es ist schwer dann als Jugendlicher in die Politik zu gehen. Und wenn man das dann doch macht, zum Beispiel als das Beispiel Fridays for Future, da haben sich ja ganz viele Jugendliche zusammengetan. Ja, man sieht ja, wie ernst genommen die werden. Ne?
Ja, das stimmt auch.
Aber wir beide haben uns mit einem Thema, oder du sogar noch ein bisschen mehr als ich, mit einem Thema beschäftigt, was da vielleicht so ein bisschen entgegenwirken könnte, nämlich Wahlalterabsenkung.
Ja, genau. Also also wie gerade schon erwähnt, ist es halt so, dass man bei Bundestagswahlen zum Beispiel erst ab 18 wählen kann und dass da sozusagen die Interessen der Kinder und Jugendlichen eventuell nicht so krass gehört werden könnten. Und da könnte natürlich eine Wahlaltersenkung entgegenwirken. Was man dazu sagen müsste, einfach nur Wahlalter senken hilft natürlich nicht. Man muss in der Bildung sehr viel rütteln, weil auch tatsächlich in den meisten Studien, die ich so gelesen habe, rauskommt, dass die meisten Jugendlichen nicht wählen wollen und auch Wahlaltersenkung generell nicht so eine hohe Zustimmung in der Bevölkerung generell erhält. Aber das könnte sich natürlich auch ändern, wenn halt die Institution Schule noch ein bisschen mehr dazu beiträgt, dass ja gerade auch jüngere Kinder schon an die Politik gewöhnt werden und sich auch mehr dafür interessieren.
Genau, das ist ja bei Schule immer so ein spannender Punkt. Es gibt ja politische Fächer, also Geschichte, so wie, ich weiß gar nicht, ich bin schon etwas länger aus der Schule, aber es gibt noch Wahlmöglichkeiten. Also ich hatte damals irgendwie, ich glaube, Politik, Wirtschaft wählen können. Irgendwie so.
Ja.
da habe ich mich dann aber gegen entschieden für. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich die Schule ein Ort, wo Kinder und Jugendliche durch eine gewisse Schulpflicht natürlich auch solche Inhalte irgendwie näher gebracht werden können und natürlich auch über unser System was lernen. Was für also ich sag mal, was für Chancen siehst du denn in dem Bereich, was Schule machen kann? Und wo sagst du aber auch, boah, da muss man bei Schule aber auch aufpassen, weil Schule vielleicht nicht der beste Ort ist dafür?
Ja, also was halt natürlich erstmal wichtig ist, ist natürlich auch, also wie gesagt, politische Bildung. Ja, aber wo ich halt dann Grenzen sehe, sind zum Beispiel, dass auch
Okay. Okay, das schneiden wir
ich weiß nicht, was hast du gerade mal gefragt?
raus.
Wo ich.
Was für Chancen du anhand von Schule
Und
siehst
wo
und was
aber die
für,
Grenzen sind
ja, da wo
sozusagen.
auch vielleicht Gefahren von der Schule ausgehen.
Boah, keine Ahnung, wo sind denn Gefahren? Ich weiß nicht.
Okay,
Weil
also.
Lehrer dann ein eigenes Bild haben, was sie den Dingsen vermitteln. Wolltest du darauf hinaus, dass sie jetzt Bundeszentrale für politische Bildung auch was anbieten
Ja, das
sollte,
hätte ich
oder?
jetzt, das wäre ich jetzt immer eine
Ich
Sache,
habe
war.
gar keine Ahnung.
Okay, dann schneiden, warte, dann machen wir einfach quasi noch kurz Pause für einen Cut und dann weiß ich, dass ich da gleich cutten muss. Weiß
Also
ich nicht.
wirklich Fragen, auf die ich dich vorbereitet bin, ganz schlecht.
Okay.
Also mir ist auf die Schnelle echt nichts eingefallen. Ich weiß
Okay.
nicht. Was, worüber willst du denn noch reden?
Ich mache einfach einen Monolog jetzt. Dann steckst du ein, wenn du kannst. Okay, jetzt sind wir voll raus.
Hä, was hast du denn, was dachtest du denn, wo dann die Grenzen sind der Bildung? Also.
Warte, ich formuliere das einmal als. Achso, der Trick ist einmal dann das. Jetzt ist auch egal. Scheiße, jetzt muss ich das nochmal schneiden. Ach, Arbeit. Okay. Genau, also ich glaube auch, dass Schule dann tatsächlich ein wichtiger Ort ist oder ein Ort auch, wo viele Menschen, viele oder auch junge Menschen sehr viel lernen können. Das Problem, was ich nur manchmal bei Schule sehe, ist, dass Schule leider sehr abhängig von den Lehrern ist oder von den LehrerInnen, also von den Menschen, die da arbeiten. Und es gibt jetzt auch unter anderem alte Fälle durchaus, wo zum Beispiel Leute, die als Faschisten tatsächlich rechtlich auch genannt werden dürfen, die waren vorher Lehrer, soweit ich weiß. Oder es gab halt auch. Ne, oder das kann sich auch jeder vorstellen. Es gibt auch Lehrer, die halt einfach nicht so cool sind, was so politische Inhalte angeht. Und ich habe halt, man könnte halt so also ein bisschen als Befürchtung setzen, dass wenn es halt in die Richtung geht, dass irgendwie Leute ja explizit auch aufs Wählen vorbereitet werden sollen, nochmal stärker. Und das muss auch mehr passieren, also das habe ich auch ganz ehrlich, das muss in der Schule trotzdem mehr passieren, dass man das die einzige Bezugsquelle ist, halt durchaus irgendwie negativ sein kann. Ich will natürlich jetzt nicht Lehrern unterstellen, so ey, ne, ihr vermittelt den Kindern da irgendwie irgendwelchen Schmuh so, aber tatsächlich sollte man das ja irgendwie so im Blick behalten. Ne?
Ja.
Und zwar, dass das auch schwer kontrollierbar ist. Also, wie soll man den Unterricht eines Lehrers kontrollieren? Der ist dann halt im Klassenraum und dann ist halt
Das stimmt
Ende.
allerdings. Also, wo auch noch generell ein Problem ist, dass dann zum Beispiel manche Schulklassen mehr unterrichtet werden in gewissen politischen Dingen und andere weniger, weil, wie du sagst, ne, wie soll man Lehrer kontrollieren? Wie soll man dafür sorgen, dass Lehrer auch wirklich sich an den Lehrplan halten und wirklich politische Bildung mit einbringen? Was ich halt noch gelesen habe, in einer Studie halt, dass die soziale Spaltung in gerade jüngeren Wählerschichten irgendwie viel größer ja, ausgebreitet ist halt als in älteren Wählerschichten. Und da könnte dadurch, dass halt Bildung, also in der Schule mehr gemacht wird, da könnte die soziale Spaltung noch größer werden, weil zum Beispiel ja, auf Hauptschulen oder Gesamtschulen halt dann weniger gemacht wird als auf Gymnasien. Die Gymnasien, dadurch, dass halt so viel politische Bildung ja, mit in den Unterricht einfließt, dass sie halt viel, viel häufiger noch wählen gehen und das bei Gesamtschülern halt zum Beispiel oder bei Hauptschülern nicht so ankommt und dadurch die soziale Spaltung noch weiter voranschreitet.
Genau, und da, das weißt du ja auch, das ist ja meine Meinung, dass man so ein bisschen, ja, ich sag mal, eine neutrale Institution heranzieht. Ne?
Ja.
Wir haben im Vorgespräch schon mal so ein bisschen darauf angespielt, dass ich das hier sagen werde. Aber ich bin tatsächlich großer Fan von der Bundeszentrale für politische Bildung. Die machen relativ gute Bildungsarbeit. Und ich glaube zum Beispiel, dass so eine Institution, die ja irgendwo neutral ist, also das ist eine staatliche Institution, aber die ist unabhängig von Parteien und die ist unabhängig von irgendwelchen anderen Menschen so, dass diese Institution zum Beispiel extra Programme vorbereiten könnte für Fit fürs, weiß nicht, wir können ja direkt einen Slogan für die entwerfen. Fit for Wahlen oder so. Das geht richtig schlimm. Aber irgend so ein Programm quasi, wo es dann darum geht, dass dann Leute von dieser Bundeszentrale jeweils zu Schulen hingehen und in einem bestimmten Schuljahr, also ich weiß gar nicht mehr, in welchem Alter, in welchem Schuljahr sind denn die SchülerInnen 14? 8.
achte Klasse, glaube ich, weiß es auch nicht. Aber
doch, achte, ne? Mit 10 kommt man auf die, im Regelfall auf die weiterführende. Und dann kommt man mit 8, das sind 4 Jahre weiter, ist man 14. Ja, das sind Leute quasi aus dieser Institution in 8. Schulklassen gehen, übers Jahr verteilt, immer in alle, also dass es halt auch wirklich sichergestellt ist, dass es halt auch wirklich jede Schule betrifft und dann auch jede Schule die gleiche Behandlung kriegt und auch jeder Schüler oder jede Schülerin dadurch auch die gleiche Behandlung kriegt. Und dass sie quasi einen so ein bisschen vorbereiten, so, ja, was heißt es überhaupt, wählen zu gehen, was heißt es halt, Demokratie irgendwie zu leben und, ne? Und dass man dann quasi, nachdem man diesen Workshop irgendwie belegt hat, dass man danach quasi nicht nur irgendwie auf einer kognitiven Ebene oder auf einer kognitiven Ebene ist man mit 14 sowieso schon so weit, aber dass man auf einer inhaltlichen Ebene schon so weit ist, dass man halt sagen kann, ey, jetzt weiß ich, was es bedeutet zu wählen, jetzt möchte ich auch wählen gehen oder nicht, das kann man ja immer noch selbst entscheiden.
Ja, also ich finde den Punkt auf jeden Fall sehr gut und interessant, dass halt von außen sozusagen eine Institution sich darum kümmert, damit auch sichergestellt ist, dass halt alle Schulklassen sozusagen das gleiche Programm bekommen. Außerdem gibt es dann halt einen Ort, wo halt zentral sozusagen entschieden wird, welches Programm führen wir jetzt durch. Man kann aber auch, man hat dann ja so viel Erfahrung gesammelt, wenn man erstmal das Programm in ganz vielen Schulklassen durchgezogen hat, dass man auch vielleicht sich fragen kann, was können wir ändern, wie machen wir es interessanter für alle. Und wenn dann sozusagen was in den Lehrplan geschrieben wird und die Lehrer das für sich so ausführen, dann kann man das, glaube ich, nicht so gut evaluieren. So, hat das geklappt? War das jetzt interessant für die Kinder? Oder ja.
Genau. Und auch noch ein Punkt, den man, glaube ich, erwähnen sollte, das ist auf jeden Fall belegt, dass die meisten SchülerInnen mit 14 bereits in so einem Alter sind, wo man halt so ein Gefühl oder auch so ein Verständnis dafür entwickelt, was es überhaupt heißt, in einer Gesellschaft zu leben. Also das ist einfach das Alter. Ne? Das ist ja auch so, da beginnt ja auch die Pubertät oder das ist meistens in dem Moment mittlerweile schon mittendrin. Und durch eben diesen Prozess des Erwachsenwerdens, der da stattfindet, verändert sich natürlich nicht nur irgendwie der Körper, sondern halt auch dann tatsächlich das Gemeinschaftsgefühl. So, ne? Man ist dann eher nicht mehr so auf ich zentriert, sondern man ist dann schon eher zentriert auf so eine man achtet halt auf seine Mitmenschen dann mehr. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wo ein Sozialpädagoge, mit dem ich darüber gesprochen habe, der hat gesagt, ja, damit ist 14 halt das perfekte Alter, um damit anzufangen. Ne? Und diese Grenze von 18, ja, die ist jetzt auch, wenn man mal ehrlich ist, die ist einfach nur historisch irgendwie belegt, also irgendwie oder gesetzt. Ne? Das ist halt irgendwie so 18, ja. Ist dann volljährig, aber was macht einen da schon so aus? Klar, man hat ein bisschen Lebenserfahrung, aber...
Also davon habe ich tatsächlich auch viel gelesen bei meiner Recherche zu dem Thema Wahlalter senken. Also da gibt es wirklich Leute, die fest davon überzeugt sind, 18 ist das richtige Alter, weil 18 ist auch verbunden mit der Volljährigkeit und ab da darf man irgendwie Verträge schließen und ist voll geschäftsfähig. Und also da habe ich auch teilweise Sachen gelesen, man würde das Wahlrecht degradieren, wenn man das weiter runtersetzen würde. Also da gibt es schon sehr extreme Meinungen, die auf jeden Fall nicht von dem Wahlalter 18 absehen wollen. Aber man muss auch dazu sagen, zum Beispiel 1970 wurde das Wahlalter ja auch schon mal runtergesetzt von 21 auf 18 Jahren. Und da gab es irgendwie so 2 Jahre, bevor das passiert ist, waren auch noch über 50% der westdeutschen Bevölkerung sozusagen dagegen. Und 1970, wo das halt dann durchgeführt wurde, waren es irgendwie noch 28%, die dagegen waren. Und ich meine, mittlerweile wird niemand mehr sagen, wie brauchen wir denn das Wahlalter 21 bei Bundestagswahlen anstatt 18. Also da habe ich auch irgendwie die Hoffnung, dass wenn mal Wahlalter gesenkt wird, dass sich da auch die Stimmen, die auf jeden Fall für 18 sind und nicht für 14 oder 16, dass die auch leiser werden und ja, das auch akzeptieren.
Das glaube ich halt, denn Menschen sind halt gewohnheitsliebend.
Das stimmt, auf jeden Fall, der Status quo.
Das ist genau, das ist so, das muss so sein. Das lässt sich nicht ändern, das geht nicht. Das ist auch, glaube ich, ein generell... Ich glaube, Jugend ist halt immer ziemlich anders. Ich glaube, also das ist ja, Jugend ist ja immer so, dass man sagt, irgendwie, nee, wir wollen irgendwie was ändern. Und ne, die Frage ist halt nur, wie konsequent ist man da? Also wie hat man vielleicht einfach mit 35 dann plötzlich nicht mehr die Ambition, irgendwas zu verändern? Oder ist das dann vielleicht schon umgesetzt gewesen? Schwierig einzuschätzen. Aber ich glaube tatsächlich, dass wenn junge Menschen sagen, ey, wir wollen mal auf uns aufmerksam machen, auch durch das Wahlalter senken, ne, dann gibt man denen dadurch eine Möglichkeit, weil sobald du, das ist ja auch irgendwie klar, sobald man jungen Menschen die Möglichkeit gibt zu wählen, ne, sagen wir jetzt tatsächlich mal mit 14, dann sind auf einmal 14- bis 18-Jährige super interessant für die Politik, weil da muss man auf deren Bedürfnisse eingehen, sonst kriegt man deren Stimmen nicht.
Ja, aber also, was ich auch halt finde, ist, dass wenn man denen das Wahlalter gibt, dass dann vielleicht auch Jugendliche, die halt vorher noch nicht so politisch interessiert waren, dadurch dann politisch interessiert werden, oder zumindest mehr. Weil ich meine, warum soll man sich aus deren Sicht damit Politik großartig beschäftigen, wenn man ja eh nicht wählen kann? Für die ist Politik vielleicht noch ein weit entferntes Thema. Die haben noch nicht, sind noch nicht so viel damit in Berührung gekommen. Und dadurch, dass sie halt nicht wählen dürfen, kommen die auch vielleicht nicht so schnell damit in Berührung.
Okay, also Wahlalter senken finden wir beide auf jeden Fall prima.
Das stimmt.
Und wir haben ja gerade schon, oder das hast du gerade ein paar Sekunden erst gesagt, du hast ja gesagt, okay, wenn man Leuten gibt die Möglichkeit, wenn man den Jugendlichen die Möglichkeit gibt, sich zu, auch irgendwie wählen zu gehen, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass dann auch mehr Interesse kommt. Jetzt ganz krasse, super Überleitung. Du hast ja auch an gewissen Dingen Interesse. Du bist ja auch in der Jugendarbeit tätig. Du hast ja auch irgendwie an diesem Projekt hier nochmal ein bisschen mitgearbeitet. Du beschäftigst dich ja auch mit so politischen Themen dann so ein bisschen. Woher kommt denn bei dir das Interesse? Du hattest das Interesse ja wahrscheinlich nicht erst mit, nachdem du 18 geworden bist, ist wahrscheinlich nicht so ein Schalter umgelegt, und dann hast du gesagt so, oh, jetzt kann ich Politik machen. So. Woher kommt bei dir so ein bisschen das Interesse, dich zu engagieren?
Ja, genau. Also der Schalter war es auf jeden Fall nicht. Auch der Politikunterricht war es definitiv nicht. Ich habe Politik in der 6. Klasse zum Beispiel gehasst. Das lag aber auch daran, dass ich das auf Englisch hatte und ich habe nichts verstanden.
Bilingual.
Das war ganz, ganz schlimm. Ich bin halt auf YouTube einmal auf ein Video der Heute-Show gestoßen. Da war ich so 16 und dann habe ich erstmal alle Folgen durchgesuchtet von 2013 an oder so. Ich bin ein großer Fan von Satire. Mittlerweile gucke ich auch zum Beispiel Jan Böhmermann, der macht ja auch manchmal politische Themen oder die in die Richtung gehen. Und das hat mich halt dazu bewegt, mich mehr mit Politik zu befassen. Es gibt ja auch so viele verschiedene Möglichkeiten, sich über Politik zu informieren, jetzt vor allem auf YouTube oder auch interessante Möglichkeiten, wie jetzt zum Beispiel der Podcast hier. Und das hat mich dazu bewogen, mich für Politik zu interessieren. Das war definitiv, bevor ich 18 wurde.
Also ich glaube, es gibt auch nichts Spannenderes, als diesen Podcast hier zu hören.
Ja, auf jeden Fall.
aber das sind natürlich, also ne, so Medien sind da natürlich auch irgendwie, oder auch die Zugänglichkeit heutzutage ist ja irgendwie super praktisch. Ne? Also YouTube ist halt irgendwie einen Klick entfernt von meinem Smartphone. So Shows wie das ZDF-Magazin von Jan Böhmermann, die Heute-Show, die ja jetzt auch schon seit x Jahren läuft.
Wirklich lange.
Ne, es gibt ja noch sowas wie die Anstalt, dann gibt es auch selbst so Talkshow-Runden, kann man sich ja auch irgendwie relativ schnell angucken.
Ja, finde ich auch.
Ne? Also es gibt ja auch viel politischen Inhalt. Aber wie kam dann dieser Schritt von zu, okay, ich guck mir was an, hin zu, ich versuche jetzt selber was irgendwie zu gestalten? Dass du nicht direkt sagst, ey, ich möchte jetzt hier Bundestagspräsidentin werden oder so. Aber irgendwo hast du ja mal mit angefangen.
Ja, also so wirklich angefangen habe ich ja noch gar nicht. Ich habe jetzt nichts Krasses auf die Beine gestellt zumindest. Ich bin halt immer noch politisch interessiert. Aber ich habe halt gelernt in der Vergangenheit, dass es sich halt lohnt, neue Dinge zu starten. Zum Beispiel war ich vorher auch der festen Überzeugung, dass ich nie in die Kinder- und Jugendarbeit gehen werde und dass ich wahrscheinlich nicht wirklich was ehrenamtlich machen kann, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt, man entwickelt sich weiter, man macht so viele Erfahrungen, vor allen Dingen, man lernt auch viele Menschen kennen und es entstehen tolle Gemeinschaftsgefühle und das hoffe ich mir dann auch davon, wenn ich halt mal mehr in Politikrichtung mache und das war auch der Grund, warum ich hier halt bei dem Projekt mitwirken wollte. Ich wollte neue Sachen erfahren, mich weiterbilden, neue Leute kennenlernen und mich so ein bisschen weiterentwickeln und das werde ich auch in Zukunft dann noch weiter probieren.
Ja, wobei man auch sagen muss, die Grenzen zwischen Jugend, Verbandsarbeit und politische Arbeit sind schon mal schnell schwimmen. Also die sind schon mal schnell, die gehen Hand in Hand.
Das,
ne?
Stimmt.
Genau, apropos, da waren wir jetzt auch gerade schon irgendwie Jugendarbeit. Du hast gesagt, konntest du dir das gar nicht vorstellen. Wie ist denn, oder was, wie war das so? Wieso hast du dann auf einmal doch so viel mit Jugendarbeit zu tun?
Ja, also meine allerbeste Freundin, die ich seit dem Kindergarten kenne, die ist auch in der KJG aktiv und die hat auch immer von den Zeltlagern erzählt, wo sie damals noch als Kind dabei war. Und Zeltlager war früher gar nicht meins. Ich war die mit ihrer Familie immer nur in 4-Sterne-Hotels an den Strand gefahren ist. Und ich konnte mir das gar nicht vorstellen, 2 Wochen lang auf einer Isomatte zu liegen und irgendwelche oder als Kind mitzufahren oder irgendwelche Kinder dann als Leiter zu bespaßen. Und ja, meine Freundin hat mir immer mehr erzählt, aber für mich war das alles noch so fremd, als sie dann Leiter wurde und davon erzählt hat. Und ich wusste nicht, ob mich das überhaupt interessiert. Aber dann hat sie mich mal mitgenommen zu einer Gruppenstunde. Also das ist eine Stunde, in der Woche, wo man halt ja, Kinder von, ich glaube, 6 bis 12 oder so, ja, bespaßt, mit denen Spiele spielt, backt, kocht und so weiter. Und ja, da war ich dann halt tatsächlich fast ein Jahr lang, ohne Leiter zu sein in der KJG, regelmäßig bei den Gruppenstunden dabei. Und es hat mir so viel Spaß gemacht. Und dann habe ich auch langsam die Leute kennengelernt, war mal bei einem Schnupperleitering dabei, also die Treffen, wo wir halt leiterintern über die nächsten Aktionen und sowas reden. Ja, und ich habe mich da sehr gut aufgenommen gefühlt. Es war für mich alles noch ziemlich neu am Anfang auf jeden Fall. Aber ja, dann wurde ich Mitglied tatsächlich, weil ich wirklich viel Spaß daran hatte. Und dann, ja, hat sich alles weiterentwickelt. Und jetzt bin ich tatsächlich auch Fahrleitung.
Genau. Ich glaube, also kurz zur Erklärung, man muss auch dazu sagen, das Zeltlager, das bei uns dann was KJG kommt, das ist halt, ja, das ist halt richtig Zeltlager. Also es gibt halt nicht mal ein festes Haus, es gibt halt im schlimmsten Fall nicht mal feste Toiletten.
Ja, das stimmt.
Und keine festen Duschen, es geht wirklich nur Zelt. Und das war's. Ja, also das ist wirklich nochmal dann doch was anderes. Aber ja, ich meine, bei mir war es letzten Endes so ähnlich, ne? Mit dem, ich habe damals dann irgendwie selber als Kind irgendwo mitgemacht, jetzt nicht bei so Zeltlagern, aber auch bei so kleineren Aktionen. Und dann irgendwann war es halt so, boah, jetzt aber, ja, hier ist ein Freund von mir, ist da auch, und ja, lass mal da auch hin. Und dann ist man da halt irgendwie so hingegangen und hat dann, wurde dann auch relativ freundlich aufgenommen. Ne? Also das ist ja auch irgendwie bei Jugendverbandsarbeit ganz oft so, dass die Leute, die ja auch da sind, einfach super schnell Interesse an dir zeigen und auch sagen, ey, cool, dass du da bist, willst du nicht mal bei uns dir das angucken? Also
das stimmt,
ich glaube, es gibt tatsächlich wenig Gruppen von Menschen, die irgendwie so offen sind für neue, für andere Menschen. Und dann ist es halt so, man probiert halt irgendwas aus und bevor man sich versieht, ist man wie so ein So. Und dann macht man auch einmal hier noch und dann macht man auch einmal da noch und. Und ja, bei mir war es dann letzten Endes so, ich war noch bevor ich 18 war, irgendwie in der Jugendarbeit zum Beispiel tätig und dann kam auf einmal irgendwie so, habe ich mit 18 so gemerkt, so nach dem Abi auch so, weil ich möchte jetzt mal irgendwann selber auch richtig was planen und selber Sachen halt richtig in die Hand nehmen und auch sich so ein bisschen selber da drin verwirklichen so. Und da bin ich dann halt auch auf die KJG gestoßen, die hat auch zu dem Zeitpunkt irgendwie, hatten auch ein Freund von mir gesagt, ey, komm auch mal zu uns mit dabei. Na, also ich war vorher woanders tätig, da hat das auch super viel Spaß gemacht, aber ich wollte halt irgendwie jetzt mal selber was in die Hand nehmen. Und die Möglichkeit hatte ich halt in der KJG, weil KJG ist halt wirklich so, das sind halt alle, man macht halt alles selbst. So, ne? Also es gibt halt keinen, der das für einen macht oder so, sondern da heißt es halt, du willst was machen, bitteschön. Und das fand ich cool einfach, diese Selbstverwirklichung. Und ich glaube, das ist auch für Jugendliche ja so ein Punkt. Jugendliche eben wollen
ja, man kommt
sich selber
verwirklichen. Irgendwann in ein Alter, wo man auch mal selber was in die Hand nehmen möchte. Und ich meine, du warst ja vorher in der evangelischen Jugend, wie du auch gerade gesagt hattest. Und da gibt es halt dann Hauptamtliche, die dafür auch bezahlt werden und die halt so ein bisschen das Oberhaupt innehaben und das meiste so die Verantwortung tragen und auch vieles organisieren.
Ja, was trotzdem eine schöne Zeit ist und das hat
ja, klar,
auch viel Spaß gemacht. Fall. Aber ne, ich glaube, das ist einfach so, ich glaube, da geht es nicht nur mir so, dass viele Jugendliche einfach sagen, so ich möchte halt irgendwas in meinem Leben oder auch in meinem jungen Leben irgendwie selber in die Hand nehmen und selber sagen, so, da möchte ich jetzt, ich möchte da selber dran arbeiten und ich möchte mich selber verwirklichen. Und das hilft einem ja auch selber weiter. Also wenn ich überlege, ohne Jugendarbeit wäre ich nicht, hätte ich nicht ansatzweise so Fähigkeiten, wie ich jetzt heute habe. Was nicht, ich habe natürlich nicht viele Fähigkeiten, aber die wenigen, die ich habe, habe ich durch die Jugendarbeit. Von daher, was schätzt du denn so? Oder auch vielleicht aus deiner persönlichen Perspektive, wo sagst du, ja, da habe ich auf jeden Fall, da möchte ich mich auf jeden Fall selber verwirklichen in irgendeiner Art von Projekt oder so?
Ja, das ist auf jeden Fall eine schwierige Frage. Deswegen wollte ich gleich mal eine Folgefrage anschließen. Wir sind ja beide Philosophiestudenten. Ne? Kannst du mir denn erklären, was für dich dann Selbstverwirklichung bedeutet?
Ja, Selbstverwirklichung ist natürlich ein super schwerer Begriff und ich glaube, der ist auch super vielseitig. Also ich glaube, es gibt nicht die eine Selbstverwirklichung, aber also Selbstverwirklichung in dem Sinne ist für mich auf jeden Fall irgendwas, wo man halt sagt, okay, da geht es um mich selbst nochmal irgendwo, also jetzt unabhängig davon, was ich mache. Es geht irgendwie um mich selbst und dann vor allem auch um Verwirklichung so ein bisschen, wo kann ich denn mich oder wo kann ich denn meine, vielleicht so ein bisschen meine Fußstapfen einfach irgendwo hinterlassen. Ne? Und das kann auf ganz viele verschiedene Art und Weise passieren. Also das kann sein, indem man jetzt irgendwie in die Politik geht und wirklich gewisse so Gesetzesänderungen bewirkt, ne? Oder indem man so wie Fridays for Future Menschen, dass die sagen, okay, wir gehen halt auf die Straße und machen auf dieses Problem aufmerksam und sorgen dafür, dass dieses Problem bekämpft wird. Oder sowas, das kann auch sein, wenn man einfach seine Gesellschaft um sich herum irgendwie verändert. Also zum Beispiel in der Jugendarbeit, das ist halt auch immer wieder dadurch, dass ich mit jungen Menschen zusammenarbeite und denen natürlich auch sowas wie Werte vermittle. Ne? Und sei es jetzt sowas wie, ja, du haust niemanden. So, ne? Da gestaltet man ja auch schon seine Umwelt mit und dann ist das für mich auch schon ein gewisser Teil von Selbstverwirklichung. Also dieser Begriff ist tatsächlich für mich gar nicht so einfach zu fassen. Aber halt einfach letzten Endes dieses, okay, wo bringe ich mich gerne ein? Wo kann ich meine Gesamtheit als menschliches Wesen irgendwo reinwerfen? Ne? Und da ist jetzt vielleicht mit der Antwort die Frage, okay, wo wirfst du denn deine Jasminhaftigkeit irgendwo rein?
Ja, also erstmal danke für die ausführliche Erklärung des Begriffs Selbstverwirklichung, was du darunter verstehst.
Alle Philosophen, alle richtigen Philosophen jetzt so, Alter, was denn da?
Ich glaube auch. Aber ja, also was ich auf jeden Fall schön finde an der Verbandsarbeit ist einmal, dass man seinen Charakter halt entwickeln kann, also sich dahingehend selbst verwirklichen kann, weil Selbstverwirklichung ja immer was mit einem selbst natürlich zu tun hat. Also zum Beispiel finde ich, selbstbewusster geworden durch die Arbeit auch mit Kindern. Ja, wenn man die halt doch mal zurechtweisen muss zum Beispiel und da nicht lange fackeln kann und so. Außerdem, was du auch erwähnt hast mit Werte vermitteln, ist natürlich auch ein Punkt, weil man ist ja sozusagen als Leiter irgendwie eine Erziehungsperson, vor allem wenn man 2 Wochen einfach mit denen wegfährt. Und dann zum Beispiel übernehme ich, also die 2 Mal, wo ich jetzt mit war im Zeltlager, im Gruppenzelt, wo man halt so auf 5 bis 7 Kinder sozusagen in seinem Zelt aufpassen muss und das 2 Wochen lang. Das hat natürlich auch schon ein bisschen Flair von auch, dass man mal Werte vermittelt. Ja, genau. Was noch ein weiterer Punkt zur Charakterentwicklung ist, dass ich jetzt zum Beispiel in der Fahrleitung auch mal mehr Entscheidungen treffen muss, dass ich Verantwortung übernehmen muss. Und das gibt natürlich auch nicht nur ein gewisses Selbstbewusstsein, wenn mal was klappt, aber man entwickelt sich auch sowieso in der Verbandsarbeit immer weiter. Genau, was du dann noch erwähnt hast, dass man vielleicht auch ein bisschen was über die Wände der Verbände hinaus zum Beispiel bewirken kann. Genau, das finde ich auch zum Beispiel außerhalb der KJG, wie du ja meintest, gibt es ja auch noch andere Verbände, zum Beispiel auch unseren Dachverband. Und da gibt es auch immer wieder Versammlungen, wo man auch wählt und viel abstimmt. Und zum Beispiel hat man da auch als Verband zum Beispiel die Möglichkeit, nicht nur über Anträge abzustimmen, sondern auch Anträge zu stellen. Und ja, da könntest du vielleicht mal was zu erzählen, weil du ja so ein bisschen die Anträge da ja sehr hinterstehst.
Genau, wir haben jetzt zum Beispiel, also es gibt immer ganz viele verschiedene Anträge. Es gab zum Beispiel vor kurzer Zeit einen Antrag zum Thema Nestle. Also für die Menschen, die jetzt nicht wissen, was hatte Nestle mit Jung dabei zu tun? Nestle ist ein böser Konzern. Ich sage das jetzt einfach mal so. Informiert euch da gerne mal drüber. Vielleicht können wir da auch mal jemanden eine Folge zu machen.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja die Nestle-Beauftragte im Verband.
Also letztendlich, so was kurz zusammenzufassen, Nestle privatisiert Wasser. Also Nestle lässt Menschen nicht Wasser abzahlen, also einfach irgendwas im Wasser haben, sondern Nestle sagt, nee, das ist unser Wasser, das ist doof, Menschen sollten, Wasser ist ein Grundrecht.
Eben, sollte nicht privatisiert werden oder so.
Das ist zum Beispiel einer ganz großen Punkte. Da gab es ja einen Nestle-Boykott, wo dann Jugendverbände oder speziell auch unser Verband, die KJG gesagt hat, nee, wir wollen keine Nestle-Produkte mehr kaufen. Oder es gibt auch Anträge, da sind wir ja jetzt gerade dabei, wo man sagt, oder der wird bald von uns auch eingereicht, dann auf so einer Versammlung, dass man sagt, okay, wir wollen, dass man sich gegen rechts positioniert, also gegen Demokratiefeindlichkeit, gegen Rechtspopulismus, gegen alles Mögliche, sowohl gegen Parteien als auch gegen Bewegung, dass man sich da als Verband hinstellt und sagt, so, nee, wir wollen das nicht, wir finden das nicht gut, dass das passiert, wir wollen laut sein, wir wollen auf uns aufmerksam machen. Weil auch das ist ja tatsächlich immer einer der Sachen, die ich in der Jugendarbeit so cool finde. Jugendarbeit ist grundsätzlich sehr stark, was sowas Politisches angeht. Also es gibt, ne, wir haben hier noch heute noch so Flyer bekommen, wo quasi zu einem Gedenkrundgang aufgerufen wird, auch vom Kinder- und Jugendring Bochum mit organisiert. Und das ist auch, glaube ich, für uns beide auch, glaube ich, einfach ein wichtiges Anliegen, dass man auch innerhalb seiner Strukturen dann sagt, ey, Leute, wir positionieren uns jetzt klar gegen. Wir möchten das auch öffentlich machen. Wir möchten ganz klar sagen, rechte Menschen finden wir nicht gut. Und ja. Rechte Politik sollte in der Gesellschaft keinen Platz haben.
Ja, das finde ich auch gut, dass man, indem man solche Anträge stellt und das nach außen sendet, solche Signale, dass man dann auch nicht alleine steht und alleine irgendwie sagt, ich finde das blöd, sondern dass ein ganzer Verband da wirklich hintersteht und man gemeinsam entscheidet, ja, wir stellen jetzt diesen Antrag und wir versuchen alles in unserer Macht Stehende gegen zum Beispiel Menschen- und Demokratiefeindlichkeit zu tun. Und was Kilian gerade erwähnt hat, dass auch gerade Jugendverbände und so viel Politisches auch tun, so mit zum Beispiel mit der Gedenkveranstaltung. Aber man kriegt auch ganz viele Einladungen zu irgendwelchen Demonstrationen. Oder es gab jetzt zum Beispiel auch eine Bildungsfahrt, die angedacht war, die leider nicht stattfinden konnte. Da kannst du ja vielleicht nochmal was zu erzählen oder generell noch zu anderen Aktionen, die der BDKJ zum Beispiel auch vor allen Dingen anbietet, weil du da ja auf jeden Fall die Insider-Infos hast.
Das Jetzt muss es einmal nicht da, zack, direkt kommt die Werbung. Genau, also wir beim BDKJ sind halt also der Dachverband, wir haben ja nochmal natürlich ein paar mehr Möglichkeiten. Wir wollten zum Beispiel auch eine Gedenkfahrt nach Nürnberg machen, war das, glaube ich. Boah, das ist jetzt schlimm, dass ich das nicht weiß. Und was auch leider nicht stattfinden konnte, wir wollten eine Fahrt nach Israel machen. Für eine Woche.
Das wäre sehr cool.
Das wäre richtig cool gewesen. Da hätte ich mich richtig drauf gefreut. Die ist leider ausgefallen dank Corona. Aber ansonsten, ein Dachverband, das hat natürlich immer auch so ein bisschen den Vorteil, dass wir einfach viel mehr Möglichkeiten haben, auch finanziell einfach. Und da gibt es ganz viele Dachverbände, gerade auch vom BDK, die da sehr viel machen. Von daher, Leute, die da politisch interessiert sind, sollten sich von Verbandsarbeit nicht abschrecken lassen. Also, ne, speziell, okay, katholische Verbandsarbeit ist auch gar nicht irgendwie so katholisch, wie das immer am Anfang aussehen mag.
Das stimmt auf jeden Fall.
Aber grundsätzlich, ich glaube, da ist Jasmin, da stimmt es mir, glaube ich, auch zu, dass man einfach sagen kann, okay, als junger Mensch, der irgendwie selber auch nochmal wachsen möchte, geht einfach zu Verbänden hin. Guckt euch das an. Es muss ja jetzt nicht unbedingt die KJG sein oder irgendwas Katholisches. Es gibt ja auch zuhauf andere Verbände. Also es gibt evangelische Jugend, es gibt Rosa Strüppe, die machen sehr viel politische Arbeit. Selbst der Stadtjugendsportbund macht da noch einiges. Es gibt tausende Gruppierungen. Allein in Bochum gibt es, glaube ich, über 40. Also geht einfach irgendwo hin. Guckt euch einfach an, was man so machen kann, wenn ihr Lust habt, was zu machen. Und ich kann euch sagen, ihr werdet auf jeden Fall, die Leute da freuen sich, wenn ihr da hinkommt und sagt, ey, ich interessiere mich dafür, was ihr macht.
Auf jeden Fall. Also das ist ein guter Punkt, dass da die meisten einen auf jeden Fall mit offenen Armen empfangen und dass man da sehr willkommen ist. Aber es gibt auch wirklich so viele Möglichkeiten, sich irgendwie zum Beispiel ehrenamtlich zu engagieren. Das glaubt man gar nicht. Nicht nur in Verbänden, auch sowas wie Freiwillige Feuerwehr zum Beispiel. Oder man kann auch einfach mal wirklich googeln. Und da gibt es auch Seiten, wo ganz viel ehrenamtliches Zeug angeboten wird. Es geht von kleinen Sachen wie auf Meerschweinchen aufpassen, bis zu, weiß ich nicht, im Altenheim irgendwie in einer Band beteiligt sein oder mit denen zusammen singen. Und da kann man sich halt wirklich gut weiterentwickeln. Man kann spannende Sachen ausprobieren, man kann auch mal Berufe ausprobieren, seine Zeit sinnvoll nutzen, aber trotzdem Spaß haben und Kontakte knüpfen. Und ja, das kann man auf jeden Fall empfehlen.
Ich würde sagen, ein Punkt, Jasmin wollte stoppen jetzt. Das hat schon gesagt. Perfekter Abschluss. Nein, eine Frage, eine Sache möchte ich nochmal ansprechen, das hast du gerade auch schon erwähnt. Das beginnt bis total unter, wie viel Spaß das macht. Da haben wir noch, also wir haben die ganze Zeit jetzt, wir sind jetzt bei 35 Minuten ungefähr.
Und ein bisschen Werbung gemacht.
Ja, wir haben die ganze Zeit Werbung gemacht und gesagt, ja, so politisch, das ist so toll, aber es macht doch einfach verdammt viel Spaß. Also ich kann tausende Geschichten irgendwie aus der Jugendarbeit erzählen, die auch alle gar nicht für diesen Podcast hier geeignet wären. Aber es gibt so viele coole Dinge, die man da auch so viel, also ich glaube mittlerweile ist so, 80% meines Freundeskreises besteht aus Leuten, die ich irgendwo in der ehrenamtlichen Arbeit kennengelernt habe. Wahrscheinlich ist 80 eher 90.
Das ist bei mir ähnlich,
ja. Und die anderen 10% sind vom Studium, glaube ich. Aber,
und dann Fachschaft noch, ne?
Ja, das
zählt auch als Ehrenamt, also bestimmt 90%.
Aber ich, also es macht so viel Spaß einfach mit anderen Menschen, die dann ja natürlich auch irgendwo gleiche Interessen haben, wie man selbst, mit denen irgendwas zu machen. Und fällt dir das noch so spontan ein? So was war so einer deiner Momente, wo du sagtest, boah, Jugendarbeit, da hat mir das richtig, richtig, richtig Spaß gemacht?
Also einmal nochmal kurz zu dem Punkt, dass man ja die gleichen Interessen auch öfter mal hat. Was ich auch eigentlich ganz gut finde, dass man öfter mal nicht die gleichen Interessen hat. Also sonst zum Beispiel in der Schule lernt man Leute kennen, ja, die sind in meinem Freundeskreis, weil wir echt viel gemeinsam haben, aber in der Ehrenamtsarbeit, so, da kommst du auch an Leute, die wirklich komplett verschieden sind, aus verschiedenen Ecken kommen zum Beispiel, und trotzdem hat man viel Spaß zusammen. Dann zum zweiten Punkt, da fällt mir jetzt spontan jetzt nicht, glaube ich, das beste, spaßigste Erlebnis ein, aber halt immer generell Zeltlager halt. Also es macht echt viel Spaß, 2 Wochen einfach draußen zu sein, ohne Handy, mal nicht an Alltagsängste denken zu müssen, und man macht so viele schöne, kreative Aktionen. Und meistens ist, also beim Zeltlager ist auch noch so eine Lagerstory zum Beispiel dabei, und da macht man viele kreative und coole Sachen. Man verkleidet sich auch, man baut sozusagen eine Story auf, und das macht irgendwie immer besonders Spaß, vor allem wenn man ein Gruppenzelt hat und dann den Kindern irgendwie ein bisschen Angst gemacht werden soll. Also jetzt in der Lagerstory halt, so zum Beispiel unser Lager wird angegriffen oder so, und dass man dann richtig halt in der Rolle ist und auch die Kinder dafür begeistern kann und auch mitspielt, dass man auch selber ein bisschen Schiss hat und so, und das macht echt sehr viel Spaß.
Ja, ich glaube, so eine meiner, also Zeltlager sowieso immer, aber ich glaube, eine meiner Lieblingsmomente sind auch mal Nachtwachen. Also es gibt irgendwie, gerade wenn so ein Gemeindefest oder so stattfindet, man hat da seine ganzen Sachen stehen, dann muss man da ja auch irgendwie nachts drauf aufpassen. Und dann gibt es halt Nachtwachen. Und dann ist man ja wirklich so, dass man dann sagt, so, jetzt ist irgendwie 11 Uhr nachts. Jetzt fangen wir erstmal an zu grillen. Und dann wird dann erst nach 11 Uhr nachts wird dann gegrillt.
Grillen ist sowieso dein größtes Hobby.
Ich bin echt ein großer Grillfan. Und dann sitzt man da mit so seinem schönen Nackensteak oder mit seiner Bratwurst oder mit seinem Maiskolben sitzt man dann quasi vorm Lagerfeuer noch zusätzlich in so einer Jurte, also quasi noch so ein Zelt, wo man extra Feuer machen kann und passt dann da die Nacht über auf und dann erzählt man sich natürlich lustige Geschichten irgendwie, geht auch nochmal so die ganzen Klassiker durch, also das ist halt auch irgendwie immer, dann lebt man die quasi noch ein zweites Mal, diese ganzen Sachen und dann ist man da einfach für mehrere Stunden mit seinen Freundinnen am Sitzen und sagt halt so, jetzt haben wir einfach Spaß. Und das tatsächlich kann ich jedem nur empfehlen, tatsächlich.
Ja, ich auch. Das sind wirklich sehr schöne Momente.
Okay. Hast du noch ein Abschlusswort? Hast du noch irgendwas, was du noch sagen?
Ich habe gar kein Abschlusswort. Also es hat mir auf jeden Fall erstmal viel Spaß gemacht. schön, dass ich da sein konnte und ja, mir haben die Themen auch gefallen und ja, ist echt schön gelaufen.
Na, und ja, vielen Dank für die netten Abschlussworte. Dass es ja Spaß macht, hat, freut mich. Ist immer schön, wenn Gäste Spaß haben. Und ich wünsche euch da draußen noch einen richtig schönen Tag heute. Ich hoffe, es ist sonnig. Bei uns ist es jetzt gar nicht mehr sonnig, es ist stürmisch heute.
Es ist sehr stürmisch.
Deswegen hoffe ich, dass ihr ein schöneres Wetter gerade habt. Und genau, lasst irgendwie kann man auf Spotify Sachen liken? Nein,
ich weiß nicht.
Okay, das geht nicht. Aber folgt uns auf Instagram auf jeden Fall. Lasst ein Like da auf Instagram.
Auf jeden Fall.
Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Tschüss.